Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Spannung in Paris. Der Finale des French Open zwischen Roger Federer und Rafael Nadal ist in vollem Gang. Der erste Satz ging an Nadal. Spannung in Jemen. Nachdem Präsident Saleh das Land verlassen hat, jubeln Tausende auf Jemens Straßen. Spannung im Nahen Osten. Palästinensische Demonstranten haben versucht, die Grenze zu Syrien zu stürmen. Es gab Tote. Unbeständiges Wetter auch morgen. Es wird teils bewölkt, teils sonnig und ab und zu gibt's Regenschauer oder Gewitter bei rund 24 Grad. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und Karin Britsch.
In Paris ist der Finale des French Open zwischen Roger Federer und Rafael Nadal im Gang. Den ersten Satz gewann Nadal 7-5. Im zweiten Satz steht es 4-4. Jemens Präsident Saleh will nach seiner medizinischen Behandlung in Saudi-Arabien rasch in seine Heimat zurückkehren. Das sagte ein Vertreter seiner Regierungspartei dem Fernsehsender Al Arabiya. Die Opposition kündigte bereits an, dass sie Salehs Rückkehr verhindern wolle. Saleh war am Freitag bei einem Anschlag auf den Präsidentenpalast schwer verletzt worden. Gestern Nacht reiste er nach Riad und wurde in ein Militärspital gebracht. Derweil feierten in Jemen mehrere tausend Personen Salehs Ausreise. Sie sehen darin einen Sieg für die Widerstandsbewegung. Palästinensische Demonstranten haben versucht, die syrische Grenze zu den besetzten Golanhöhen zu stürmen. Dabei wurden mehrere Personen getötet. Palästinensische Quellen und das syrische Fernsehen berichten von 6 Toten. Israelische Soldaten hätten zudem 12 Personen verletzt. Israel wollte dies nicht bestätigen. Die Palästinenser begehen heute den sogenannten Naxa-Tag. Naxa bedeutet Rückschlag. Der Tag erinnert an die israelische Eroberung des Westjordanlands, des Gazastreifens und Ostjerusalems während des Sechstagekriegs 1967. Auch im Westjordanland ist es am Naxa-Gedenktag zu Konfrontationen gekommen. An einer Militärsperre zwischen Jerusalem und Ramallah gab es Zusammenstöße zwischen hunderten Palästinensern und israelischen Soldaten. Gemäß Augenzeugen warfen junge Demonstranten Steine und zündeten Autoreifen an. Die Soldaten sollen Tränengas und Hartgummigeschosse eingesetzt haben. In Frankreich scheint der Rückhalt für die Atomkraft zu schwinden. In einer Umfrage für die Zeitung Journal du Dimanche haben sich 62% dafür ausgesprochen, Frankreich solle bis in 30 Jahren aus der Atomenergie aussteigen. 15% sind für einen sofortigen Ausstieg. Nur noch 22% der Befragten sind dafür, dass Frankreich weiterhin auf Atomkraftwerke setzt. Für die Erhebung wurden über 1000 Personen befragt. Der Kanton Tessin hält an seiner Beteiligung am deutschen Steinkohlekraftwerk Lünen im Bundesland Nordrhein-Westfalen fest. Das Stimmvolk wollte nichts von einem Ausstieg bis 2015 wissen. Diesen hatten die Grünen, die SP und die Lega de Ticinesi verlangt. Angenommen haben die Stimmberechtigten hingegen den Gegenvorschlag der CVP. Dieser schreibt dem Tessiner Elektrizitätswerk vor, bis 2035 auf andere Energiequellen umzusteigen. Und die Besitzer des Werks müssen Geld in einen Fonds einzahlen, der im Bereich Ökostrom forscht. Die 33. Solothurner Literaturtage sind mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. 12.500 Interessierte besuchten in den letzten 3 Tagen die Veranstaltungen, 1.500 Besucher mehr als vor einem Jahr. Besonders die französischsprachigen Lesungen wurden deutlich besser besucht als in früheren Jahren. In Berlin ist der Bühnenautor Kurt Flatow, 91-jährig, gestorben. Für das Fernsehen schrieb Flatow Serien wie «Ein Mann für alle Fälle» oder «Ich heirate eine Familie». Und sein Stück «Das Fenster zum Flur» gehört zu den erfolgreichsten Bühnenwerken der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Info 3 Abend. Die Themen.
Wir schalten gleich ans Duell der Giganten nach Paris zum Final Federer-Nadal. Dann in Jemen hat die Opposition einen Sieg errungen. Präsident Saleh ist weg, doch das Land steht vor fast unlösbaren Problemen. Und über 25 Millionen Menschen sind bisher an AIDS gestorben. Heute vor 30 Jahren wurde die Krankheit erstmals erwähnt. Hintergründe zu diesen Themen gleich nach Wetter und dem Sonntagabendverkehr.
Morgen wird es im Norden teils sonnig, teils bewölkt und es wird gewitterhaft bei schwülwarmen 24 Grad. Im Süden scheint kaum die Sonne und es wird zeitweise nass bei 21 Grad. Verkehrsinfo ist von 17.05 Uhr im Tessin vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo rund 5 Kilometer Stau. Dies entspricht einer Wartezeit von etwas mehr als einer Stunde. Als Folge ist die Einfahrt Airolo gesperrt. Dann in Graubünden ist die A13 Chur San Bernardino zwischen Rotenbrunnen und Reichenau weiterhin in beiden Richtungen wegen eines Unfalls im Isla-Bella-Tunnel gesperrt. Als Folge staut sich der Verkehr Richtung Chur bis Tusis Nord. Zudem auf der A13 Richtung Norden zwischen Pian San Giacomo und dem San Bernardino-Tunnel stockender Verkehr auf einer Länge von ca. 6 Kilometern. Dann weiter Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Wassen und der Verzweigung Altdorf. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich Ost und Zürich Affoltern. Auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern. Und folglich auch auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Önsingen und schließlich in der Region Bern auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Kerzers und Bernbrünnen Stau wegen eines Unfalls.
Info 3 Abend.
Sie schenken sich nichts. Bereits in den ersten Minuten des Traumfinals zwischen Roger Federer und Rafael Nadal in Paris musste der Schiedsrichter auf den Platz und umstrittene Bälle begutachten. Bernhard Scher, Sie sind für uns in Roland Garros dabei. Roger Federer hat ganz am Anfang einen starken Eindruck hinterlassen. Den ersten Satz musste er dann aber trotzdem abgeben.
Und zwar deshalb, weil sein Aufschlag nicht mehr so stark und präzis war wie gegen Novak Djokovic am Schluss des ersten Satzes. Und dies hat natürlich Rafael Nadal prompt ausgenützt. Rafael Nadal, ein routinierter Spieler hier in Roland Garros. Fünfmal hat er das Turnier gewonnen und jetzt auch den ersten Satz mit 7-5. Bereits sind eine Stunde und 51 Minuten gespielt. Heikle Phase für Roger Federer. Rafael Nadal führt nämlich im zweiten Satz mit 5-4 und das bei eigenem Aufschlag und es geht für Nadal um sehr, sehr viel. Gewinnt er heute, dann bleibt er die Weltnummer 1 und gewinnt er heute, dann hat er seinen 6. Titel in Roland Garros gewonnen und schließt damit zu Björn Borg zum Rekordhalter aus den Jahren 1974 bis 81 auf. Die Zuschauer sind hell begeistert, 15.000 sind gekommen, der Cour Central ist randvoll und die Mehrheit unterstützt Roger Federer. Also im zweiten Satz führt Nadal mit 5-4 und dies bei eigenem Aufschlag.
Das war Bernhard Scher aus Paris. Wir bleiben natürlich am Filzball. Die nächste Einschaltung gibt es gleich nach dem Info 3 hier auf DRS3.
Info 3 Abend.
Zusammen mit seinen beiden Frauen und einigen Kindern hat Jemens verhasster Machthaber Saleh also das Land verlassen, um sich in Saudi-Arabien behandeln zu lassen. Saleh wurde am Donnerstag beim Beschuss seines Palastes verletzt. Der Präsident ließ heute zwar verlauten, er werde so bald als möglich nach Jemen zurückkehren, doch dort feiern bereits Tausende die Ausreise als Sieg der Opposition. Ich habe unseren Korrespondenten Fredrik Steiger gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass Saleh wirklich nach Jemen zurückkommt.
Völlig ausgeschlossen ist das im Moment natürlich noch nicht. Angehörige des Regimes behaupten, Saleh werde in wenigen Tagen wieder zurück sein, aber das ist natürlich naheliegend, dass sie das behaupten, um halbwegs den Anschein von Normalität, vom Überleben dieses Regimes zu erwecken. Hingegen ist eine Rückkehr doch im Moment eher unwahrscheinlich und zwar wird sie immer unwahrscheinlicher, je länger der Diktator weg ist. Es werden sich immer mehr Zerfallserscheinungen in seinem Regime bemerkbar machen. Und möglich ist im Übrigen auch, dass die Saudis ihn gar nicht zurückkehren ließen, selbst wenn er das wollte. Denn sie haben bereits seit Wochen seinen Rücktritt gefordert, ihn dazu gedrängt, weil sie ihn zunehmend als Belastung sehen, nicht mehr als Garanten für Stabilität, sondern eher als Auslöser des Chaos im Jemen erkennen.
Angenommen, er bleibt im Exil, was heißt das für Jemen? Gibt es in der Opposition Leute, die das angeschlagene Land auf einen demokratischen Kurs bringen könnten?
Eine zwingende Alternative und schon gar nicht eine demokratische Alternative ist im Moment nicht wirklich klar abzusehen. Es gibt verschiedene Machtzentren, zum einen die Familie Saleh selber, vor allem sein ältester Sohn Ahmed, der möglicherweise mit Macht, mit Brutalität wird versuchen, an der Macht zu bleiben, das Regime zu retten. Dann gibt es den Scheich Al-Ahmar, der in den letzten Wochen maßgeblich Druck auf Saleh ausgeübt hat und möglicherweise Ambitionen entwickeln wird, selber Präsident zu werden. Es gibt den General Ali Mohsen, eine starke, aber auch eine düstere Figur, die eng verquickt ist mit dem Regime. Und dann gibt es eben die zivile Opposition, die studentischen Proteste, aber dort ist im Moment noch keine wirklich charismatische Führungsfigur zu erkennen. Die müsste sich nun erst entwickeln.
Versuchen wir, das Land etwas einzugrenzen. 25 bis 30 Millionen Menschen leben in Jemen. Es grenzt im Westen an das Rote Meer, im Norden an Saudi-Arabien. Das Land hat Öl und Erdgas, aber nicht bedeutend, nicht sehr viel. Wieso muss uns im Westen eigentlich interessieren, was dort im Jemen innenpolitisch vor sich geht?
Es muss uns interessieren, und zwar mehr, als es das bisher getan hat, weil vom Jemen aus auch für uns enorme Probleme entstehen könnten. Es könnten Flüchtlingsströme aus diesem völlig verarmten Land ausgehen. Das Wasser ist knapp, wirtschaftliche Perspektiven gibt es wenig. Es könnte auch sein, dass je zerrütteter das Land wird, die ohnehin im Jemen schon relativ starke Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel noch stärker wird. Das Land liegt am Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen, Handelsrouten der Welt. Und schließlich ist es unmittelbar neben Saudi-Arabien gelegen. Chaos im Jemen heißt, und das wissen die Saudis sehr wohl, dass auch der Ölexporteur Nummer 1 Saudi-Arabien destabilisiert werden können. Heute hat mir deswegen ein Strategieexperte gesagt, über den Jemen werden wir in den nächsten Monaten und Jahren weit mehr reden als bisher.
Informationen von Freddy Gsteiger.
Info 3 Abend.
Heute vor 30 Jahren, am 5. Juni 1981, berichtete die amerikanische Gesundheitsbehörde zum ersten Mal über eine mysteriöse Krankheit. Man nannte sie später AIDS. Die einst als Schwulenkrankheit bezeichnete Infektion hat heute längst alle Bevölkerungsgruppen erfasst. Insgesamt starben bis jetzt weltweit 25 Millionen Menschen an AIDS, Männer, Frauen und Kinder. Und jedes Jahr sterben noch immer rund 2 Millionen Menschen an der Krankheit, obwohl es längst Medikamente gibt. Doch nicht alle können sie sich leisten. ARD-Korrespondent Klaus Kastan über den Tag, an dem zum ersten Mal über AIDS gesprochen wurde.
Der Arzt Dr. Anthony Fauci saß am 5. Juni 1981 an seinem Schreibtisch und las einen Artikel in einer medizinischen Fachzeitschrift. Ich erinnere mich noch ganz genau daran und dachte mir damals, mein Gott, ist das merkwürdig. In dem Artikel wurde darüber berichtet, dass 5 junge homosexuelle Männer aus Los Angeles, die an sich körperlich völlig gesund waren, an einer sehr seltenen Form von Lungenentzündung erkrankt waren. Dieses Krankheitsbild sah man ansonsten nur bei Menschen, deren Körper keine Abwehrkräfte mehr besaßen. Ich dachte mir damals, na, das wird schon wieder vorbeigehen. Doch der Immunologe hatte sich getäuscht. Schon 4 Wochen später las Dr. Fauci in der nächsten Ausgabe des Fachblattes, dass inzwischen 26 schwule Männer an dieser Art der Lungenentzündung erkrankt waren. Sie kamen nicht mehr nur aus Los Angeles, sondern auch aus San Francisco und New York.
It was at that point that I remember very clearly. I literally got goose pimples because I knew that this was something new.
Als ich das las, bekam ich plötzlich eine Gänsehaut, denn mir war sofort klar, dass dies ein neues, seltsames und mysteriöses Phänomen war, das nicht so schnell wieder verschwinden wird. Das Schlimme war, wir hatten keine Idee, mit welcher Krankheit wir es da zu tun hatten. Der Arzt ist heute, 30 Jahre später, der profilierteste amerikanische AIDS-Experte und er leitet in den USA das staatliche Institut für Infektionskrankheiten. Noch Präsident Reagan habe in den 80er Jahren das Problem zu sehr ignoriert, doch alle seine Nachfolger im Weißen Haus hätten die Tragweite dieser Erkrankung erkannt und Millionen in die Erforschung von HIV investiert. Der Arzt Dr. Fauci hat sie alle beraten. Über 200 Mal hat er allein im US-Kongress als AIDS-Experte ausgesagt. Und das Engagement der vielen AIDS-Forscher auf der ganzen Welt habe sich gelohnt, auch wenn man die Krankheit immer noch nicht heilen könne, so der Immunologe. Inzwischen haben wir hervorragende Medikamente. Früher war AIDS eine Art Todesurteil. Mit Hilfe der Medizin können an HIV-infizierte Menschen, wenn sie sich therapieren lassen, heute ein mehr oder weniger normales Leben führen. Mit den neuen Medikamenten kann in vielen Fällen der Ausbruch der Krankheit verhindert werden. Das Problem, diese Arzneimittel können sich oft nur Patienten in den wirtschaftlich reichen Ländern leisten. In Entwicklungsländern und speziell in Afrika, wo besonders viele Menschen HIV infiziert sind, sind diese Pillen meist viel zu teuer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.